Ich will euch drei Verse vorlesen, die ich rausgesucht habe. Öffnet so euer Ohren, euer Herz und lasst es mal so richtig reinziehen. Petrus sagt in 1. Petrus 2, Vers 9, aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes. Denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Angekommen? Das seid ihr. Oder in 2. Korinther 6, 18. Ich werde euer Vater sein. Ihr werdet meine Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. In Galater 5, 13, ihr seid berufen, liebe Freunde, in Freiheit zu leben, nicht in der Freiheit eurer sündigen Neigungen nachzugeben, sondern in der Freiheit, einander in Liebe zu dienen. Das sind Worte, die demjenigen gelten, der sein Leben Jesus übergeben hat. Dann gehörst du da dazu. Ihr seid, du bist in ihm. Ich möchte noch beten mit uns. Jesus, ich danke dir, dass du uns das zusagst, dass du uns zurufst, wer wir sind. Dass du uns zurufst, wir sind deine Kinder, deine Söhne, deine Töchter. Danke, dass du uns zur Freiheit berufen hast, dass du uns das zurufst. Danke, dass du uns in dein Licht stellst, in deine Wahrheit führst und dass du uns einfach so unendlich liebst. Danke dafür. Und ich bete darum, dass du unsere Herzen heute Morgen auch einfach öffnest für dein Reden, dass wir das mitnehmen, was du einfach sagen möchtest. Dass es nicht um meine Worte geht, die ich bilde oder hier irgendwie von mir gebe, sondern dass es um das geht, was du in das Herz legst. Dass wir hören, was du durch deinen Geist sprichst. Dass jeder Einzelne hier das hören darf heute Morgen, was du zu ihm persönlich sprichst. Darum bete ich und ich bitte dich um deinen Segen für alles und jetzt, was auch ich weitergeben möchte. Amen. Also als Christ ist es deine Identität. Das ist deine Identität von dem, was ich gerade gelesen habe. Ich weiß nicht, wie es dir dann geht, wenn du sowas hörst. Rattert da in dir so ein Ding ab. Hast du die Frage gestellt, ist das auch wirklich so bei mir? Ist das auch deine Lebensrealität? Wir haben im Hauskreis vor 2 Monaten, glaube ich, den Galaterbrief durchgenommen. Und wo ich den so gelesen habe oder wir den gelesen haben, kam mir, meine Güte, irgendwie schreibt er den für mich. Und irgendwie die Galater, die hingen damals fest in ihrer Sicht und in ihrem Leben. Und ich glaube, das waren nicht nur die Galater, sondern auch die Korinther und die Kolosser und die Epheser. Die Briefe von Paulus, die haben es in sich. Der hat einfach gemerkt, meine Güte, irgendwie stimmt da was nicht. Die hängen fest. Und so schreibt er Paulus zu den Galatern in Galater 3, 1 bis 3, ach, ihr unverständigen Galater, in wessen Bann seid ihr nur geraten? Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Lasst mich nur das eine wissen. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen. Und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Seid ihr wirklich so unverständig? Das trifft mich immer wieder, weil ich denke, ja, ich versuche es auch immer wieder. Ja, Paulus, du hast recht. Ich versuche es immer wieder, aus eigener Kraft dahin zu kommen, dir zu gefallen. Die Galater drehen sich darum, wer richtig lebt, richtig glaubt, richtig, das richtige Schriftverständnis hat. Sie streiten miteinander und sie haben den Blick für die Gnade verloren. Und das Ziel von Paulus ist, durch diese Briefe, die er geschrieben hat, die Gnade wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Und dass sie nicht versuchen, selber Christ zu sein, sondern aus der Gnade Gottes zu leben. Und wenn ich diesen Vers so lese und mir vor die Augen halte, lese ich da manchmal auch: Oh, du unverständiger Markus. Weil ja, ich versuche es wirklich, den Ansprüchen selbst gerecht zu werden. Und ich entdecke in mir manchmal so eine Selbstgerechtigkeit. Irgendwie steckt es in mir so tief drin. Ich weiß nicht, wie es dir geht. So tief in uns steckt manchmal sowas drin und wir können es gar nicht begreifen, warum. Und ich glaube schon, dass es so ist, dass wir gelernt haben als Menschen, wir müssen Leistung bringen. Wir müssen doch was liefern, um gut zu sein. Und da brauchst du nicht Christ sein dazu. Das steckt in jedem Menschen drin. Und ich glaube auch, dass es wirklich dieses System dieser Welt ist, in dem wir leben. Ob du Christ bist oder nicht. Aber Paulus erklärt den Galatern und den anderen in seinen Briefen und uns damit ein anderes System. Er will uns ein neues oder das System erklären, das uns hilft und nicht uns erdrückt. Gottes System ist das System der Gnade. Im Psalm 36, 8 bis 10 steht: Oh, wie kostbar, oh Gott, ist deine Gnade. Menschen suchen Zuflucht im Schatten deiner Flügel. Sie dürfen den Reichtum deines Hauses genießen. Und aus einem Strom der Freude gibst du ihnen zu trinken. Bei dir ist die Quelle allen Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. Gerade haben wir davon gesungen. Er umgibt uns mit seinem Licht. Aus seinem Reichtum dürfen wir genießen. Oh, wo gibt es denn sowas in dieser Welt? Also, musst du mir vorstellen, nimmst einen Job an, unterschreibst einen Vertrag und bevor du anfängst, kriegst du erstmal das Gehalt aufs Konto gezahlt. Und dann darfst du es schaffen. Wo gibt es sowas auf dieser Welt? Aber genau das ist Gottes Prinzip. Du kriegst erstmal das Gehalt, bevor du arbeiten musst, bevor du irgendwas liefern musst. Du bekommst, um geben zu können. Du bekommst, um geben zu können. Das weltliche Prinzip ist, du musst geben, um zu bekommen. Aber das ist das Prinzip der Gnade. Gott schenkt dir seine Liebe, damit du fähig bist zu lieben. Gott ist dir gegenüber großzügig und schenkt dir seine Großzügigkeit, damit du großzügig sein kannst. Er schenkt dir finanzielle Möglichkeiten, um von dem weitergeben zu können. Er schenkt dir Wertschätzung und schätzt dich wert, gibt dir Wertschätzung, damit du andere wertschätzen kannst und dich selber auch wertschätzen kannst. Das ist das Prinzip der Gnade. Mit anderen Worten, das Prinzip der Gnade ist eigentlich ein Prinzip der Befähigung. Er gibt dir, er befähigt dich, um tun zu können. Das ist das Gnadenprinzip. Gott gibt, damit du geben kannst. In Philipper 4,19 steht: Aus seinem ganzen großen Reichtum wird euch Gott, dem ich gehöre und auch ihr gehört, durch Jesus Christus alles geben, was ihr zum Leben braucht. Er gibt, damit du geben kannst. Was musst du tun? Ja, du darfst was tun. Ganz salopp gesagt, gib es einfach aus, was er dir gibt. Du darfst ausgeben, was er dir gibt. Du darfst damit leben. Du darfst damit verschwenderisch sein. Du darfst damit in diese Welt gehen und damit leben. Aber wir haben so unsere Zweifel an diesem System. Das ist so befremdlich, wenn wir es ganz anders gelernt haben. Also ich habe es anders gelernt. Wenn wir denken, wir müssen liefern. Und jetzt zu glauben, dass Gott vorbehaltlos gibt, ohne dass ich irgendwas tun muss, passt irgendwie nicht. Vor allem zu einem Schwarm nicht. Aber ich glaube, da liegt genau der Punkt, dass wir das nicht glauben können. Dass wir an unserem gewohnten Denkprinzip festhängen. Und ich glaube, wir müssen lernen, neu zu denken. Umzudenken. Neu zu denken, wie Paulus denkt. Wie Paulus versucht, es in den Briefen deutlich zu machen. Geht von dem aus, dass du beschenkter bist von Gott. In der Bibel wird berichtet von Menschen, die nach Jesus suchten und sie fanden ihn und kamen dann ins Gespräch mit ihm. Und Jesus sagt zu ihnen, ihr sollt euch um vergängliche Dinge wie Nahrung nicht solche Sorgen machen. Sucht stattdessen, was euch in das ewige Leben führt, das der Menschensohn euch schenken kann. Denn dazu hat Gott, der Vater, ihn gesandt. Sie erwiderten, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Haben die es irgendwie nicht kapiert? Was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Also es geht wieder ums Tun bei den Menschen. Ganz schwäbisch. Doch Jesus erklärt ihnen dann, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das sollen sie tun. Das Einzige, was sie tun sollen, ist das einzige Werk, was sie tun sollen, dass ihr glaubt an den, der ihn gesandt hat, dass ihr an Jesus Christus glaubt. Petrus hat uns ein gutes Bild geliefert. Er war mal mit seinen Jüngerkollegen auf dem See Genezareth, so auf dem Wasser, und dann kommt der Jesus so dahergelaufen. Am Anfang sind sie erschrocken und ja, war ja auch nicht normal. Jesus beruhigt sie, aber Petrus will es ja genauer wissen. Wir kennen die Geschichte. Wenn du es bist, dann befehle mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen, ruft er. Also Petrus sagt im Prinzip, Jesus, wenn du das bist, also du, der Sohn Gottes, du, der Allmächtige, wenn du das sagst, dass ich auf dem Wasser da zu dir kommen kann, dann kann ich das tun. Oh, hat sich schon sehr vollgenommen den Mund. Okay, Petrus, na dann, komm. Und das finde ich schon herausfordernd, dann zu sagen, ja, ich gehe. Wir nehmen uns ja manchmal schon den Mund voll. Ja, ich kann, im Glauben kann ich das und kann ich so und hurra, Gott ist ja bei mir. Und dann, wenn es dann soweit ist, Petrus steigt über die Reling, betritt das Wasser. Cool, es hält. Das ist doch Wahnsinn. Petrus tut was, was er normal nicht tun kann. Völlig abgefahren, völlig aus der Reihe. Aber er kann es, weil er glaubt, dass Jesus die Fähigkeit in ihm ist und ihm die Fähigkeit gibt, das zu tun, weil Jesus ihn dazu befähigt. Deswegen kann er es. Glaubst du an die Fähigkeit Gottes in dir? An Gottes Fähigkeit in dir? Glaubst du, dass wenn Jesus sagt, liebe deine Feinde, dass du das auch tun kannst? Oder er sagt, ja, hör auf mit der Pornografie. Glaubst du, dass du das tun kannst, weil er das sagt, weil sein Wort gilt und er sagt, du kannst es, weil ich dich dazu befähige? Oder Gott sagt in seinem Wort, dass er dein Versorger ist. Glaubst du, dass du dann auch einen Schritt tun kannst in eine Versorgungsunsicherheit hinein, wo du glaubst, das funktioniert gar nicht? Glaubst du, dass du das tun kannst, weil Gott es sagt? Weil Jesus sagt, ich bin da, ich bin dein Gott, ich bin der Herr und ich kümmere mich drum. Glaubst du das? Oder der Heilige Geist sagt dir ganz klar, dass du irgendwie in einer Lüge festhängst und das ist dir bewusst und du merkst, du musst da raus aus dem Ding und du musst Verantwortung für dich übernehmen und die Wahrheit sagen. Vielleicht auch mit jemandem drüber reden und ihm ehrlich sagen, was gelaufen ist. Glaubst du, dass Jesus Christus, der Herr, der Gott, dir die Fähigkeit gibt, das zu tun? Diesen Schritt dann auch zu gehen? Auf dem Wasser gehen ist nicht ein Bild für einen großen Glauben, den Petrus aufgebracht hat, dass er eben ja, sich das zutraut, auf dem Wasser zu gehen. Nee. Sondern das ist ein Bild für einen Glauben an einen befähigenden Gott. Auf dem Wasser gehen ist für mich ein Bild für die Gnade Gottes, in der Gnade Gottes zu stehen und in der Gnade Gottes zu leben. Ich möchte euch jetzt noch ein anderes Bild mitgeben, das habe ich schon mal verwendet und manche einer kennt es schon. Egal, schaut es euch einfach nochmal an. Weil ich es einfach gut finde. Das ist das Bild dafür. Also Wasser, Petrus stand ja auf dem Wasser und so. Aber für was, wo du denkst, was du erfüllen musst, wo du leben musst, wo du tun musst, wo du einfach denkst, ich krieg das nicht hin. Du stehst so auf diesem Wasser oder in deinem Boot und willst da raus und das irgendwie hinkriegen, das Leben mit Gott und mit meinen Unmöglichkeiten, wo ich sehe in mir selber, ich krieg's einfach nicht hin. Und du merkst, ich sauf da ab. Es funktioniert einfach nicht. Es ist so anstrengend, da oben zu bleiben. Du musst schwimmen wie ein Vollgas. Punk ist ja so ein Schwimmer. Ja. Aber wir müssen schwimmen und rudern und rudern und rudern, um überhaupt oben bleiben zu können. Und das ist das Prinzip der Welt. Ich muss was tun, um oben zu bleiben. Ich muss was tun, um gerettet zu werden. Ich muss was tun, um am Leben zu bleiben, um irgendwie Freude zu erlangen, um geliebt zu sein, um anerkannt zu werden. Ich muss was tun dafür. Das ist das Prinzip der Welt. Gottes Prinzip ist das Prinzip der Gnade. Und Gnade ist wie Öl. Das schwimmt auf dem Wasser. Und wenn du jetzt dich auf diese Gnade verlässt und dir diese Gnade Gottes bewusst machst, dass sie dich trägt und daran glaubst, dann wirst du vollgesaugt von dieser Gnade, von diesem Öl der Gnade Gottes. Und du kannst nicht untergehen. Die Gnade trägt dich. Die Gnade ist es, die dich hält. Das ist eine Kraft, eine Stärke Gottes, das ist die Befähigung Gottes in deinem Leben. Er will dich tragen, er will dich halten, er will dich in deinem Leben einfach vorwärts bringen. Er will nicht, dass du untergehst. Und er kümmert sich drum durch die Gnade. Der Glaube an diese Befähigung Gottes hält dich oben, lässt dich auf dem Wasser gehen. Das ist Petrus sein Ding gewesen, als er geglaubt hat, da konnte er auf dem Wasser gehen. Wir wissen, wie es ausging. Aber dazu nachher noch. Ich möchte noch was lesen, erstmal. Aus Epheser 1, 18 bis 23. Petrus glaubte an einen Gott, an Jesus Christus, der das kann und der das Wort wahr macht in ihm. Und Paulus schreibt uns in Epheser: Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigenden großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der Himmelswelt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt, ist Gegenwart, und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt, Jesus, ist alle Macht gegeben. Und dieser Jesus, genau dieser Jesus stand vor Petrus auf dem Wasser. Aber genau derselbe Jesus ist heute, hier und jetzt, da und in deinem Leben. Genau derselbe Jesus, der damals das vollbracht hat und von dem hier die Rede ist, von dem Paulus spricht, dass er ihm alle Macht und Autorität gegeben ist, der vor Urzeiten von Anfang an der Welt da war und bei der Schöpfung dabei war und ein Wort gesprochen hat und die Welt entstand und ein Wort spricht und das Wasser wurde zu Wein und ein Wort spricht und der Arm des Krüppels wurde heil und ein Wort spricht zu dir. Du kannst lieben. Du kannst die Dinge tun, die du denkst, die du nicht tun kannst. Und er spricht, du kannst. Komm. Er sagt einfach, dann komm. Glaube mir. Ja, der Ausflug ging ja nicht lang gut vom Petrus. Er hat sich dann umgeschaut irgendwann mal und hat gemerkt, oh wow, was tue ich denn da eigentlich? Ich gehe auf dem Wasser, das kann ich doch eigentlich gar nicht. Das kann kein Mensch. Und ich kann nicht mal schwimmen und wupp, schon ist er nach unten gesoffen, abgesoffen. Und Jesus schreit zu ihm und Petrus schreit zu ihm, ruft und rette mich, Herr. Und er tut es dann auch und stellt ihn wieder hoch aufs Wasser und sagt aber zu ihm, Kleingläubiger. Warum zweifelst du? Und ich glaube, Kleinglaube ist genau das, was Paulus meint. Das ist der Glaube an meine eigene Fähigkeit. An mein Können, an meine Möglichkeiten, die ich denke, wie ich mein Leben retten könnte oder wie ich durch diese Welt komme. Das ist Kleinglaube. Und was auch Paulus in einer anderen Übersetzung heißt, ist fleischlich leben. Also dieses Fleisch ist genau das damit gemeint. Mit dem Blick auf menschliche Fähigkeit geht Petrus unter. In welchem Bereich steht in deinem Leben steht das Wasser bis zum Hals? So. In welchem Bereich deines Lebens? Also mir ist klar geworden, es ist nicht die eigentliche Herausforderung, ein perfektes christliches Leben zu führen und zu tun, was Gott will, also um das zu erfüllen. Wenn das unser Ziel ist, dann sind wir immer so mächtig am Strampeln und gehen unter. Da sind wir eher das da unten. Also mir ging es zumindest so. Ich möchte dir heute zwei Herausforderungen mitgeben. Und ich glaube, die helfen uns, genau in diese Berufung hineinzukommen, die Gott dir gibt. In diese Berufung, von der ich am Anfang gesprochen habe und gelesen habe. Dass du sein Kind bist, dass du sein Sohn bist, dass du deine Tochter und dass du in Freiheit leben kannst. Und dass du mutig Dinge tust, die du sonst nicht tust. Dass du in dieser Welt bestehen kannst. Als Christ, bestehen kannst. Und die eine Herausforderung, die erste Challenge, ist einfach nur Glaube an Jesus Christus. Nicht an den Jesus, der meine Sünden vergeben hat, sondern an den Jesus Christus, der alle Macht hat, dem alle Macht gegeben ist, der alle Autorität hat, an den Jesus Christus, der das Universum mit einem Wort geschaffen hat. Glaube, dass er spricht, wenn er spricht, dass es geschieht. Glaube, dass alle Welt sich vor ihm einmal beugen müssen, jedes Knie vor ihm beugen muss. Diesen Allherrscher, diesen Christus, dieser Christus hat alle Macht für dich in deinem Leben wirkt, das kann das auswirken, was und vollbringen in deinem Leben, was du denkst, was nicht möglich ist. Dieser Christus, glaube an ihn. Glaube daran, dass er dich erwählt hat, um dich mit seinem Wesen eins zu machen und seine Herrlichkeit in dir zur Entfaltung zu bringen. Glaube an Christus, der dich befähigt. Es geht darum, ihn, Jesus Christus, zu entdecken, ihn kennenzulernen, ihn immer mehr zu sehen, ihn in seiner Liebe zu erfassen, ihn in seinem Wesen zu erfassen. Und ich bin der Überzeugung, so habe ich es zumindest für mich auch erlebt, es ist ein Prozess und es geht nicht auf einmal, aber je mehr ich Jesus sehe in meinem Leben, je mehr Jesus in meinem Herzen verankert ist, mit dem sehe, wie er ist, wie er in seinem Wesen ist, desto mehr wird das in mir zur Wirklichkeit. Desto mehr, wenn ich seine Liebe entdecke, wenn ich seine Liebe begreife und verstehe, wie er so sehr er mich liebt, desto mehr kann ich mich lieben und desto mehr kann ich andere lieben. Je mehr ich seine Freundlichkeit entdecke, die er mir gegenüber hat, desto mehr kann ich freundlich sein. Je mehr du erkennst, was für gute Gedanken er über dich hat, dieser Christus, dieser Jesus, desto mehr wirst du gute Gedanken über dich und andere haben. Du bist sein Leib und sein Ziel ist, durch dich in dieser Welt zu wirken. Glaube an diesen befähigenden Gott. Durch den Heiligen Geist wohnt er in dir. Und die zweite Challenge: Lass dich von Jesus einfach lieben. Klingt einfach, aber ich glaube, das ist eins vom Schwersten, was es gibt. Zumindest ging es mir so. Es hört sich echt leicht an, aber ganz ehrlich, wenn du dein Gewordensein anschaust, wenn du das anschaust, was dir schwerfällt, wie du rackerst und tust und wo du deine Unzulänglichkeit siehst, fällt es uns doch sehr schwer, zu sagen, liebe mich, Jesus. Ich lass mich einfach von dir lieben. Mir fällt uns schwer zu glauben, dass uns jemand liebt, so wie wir innerlich uns vielleicht manchmal sehen. Adam und Eva schämten sich zu dem sie geworden sind. Sie bastelten sich Schürzen und so Baströckchen, um vor Gott nicht in Scham zu gehen. Petrus, verleugnete Jesus, hat ihm hoch und heilig versprochen, was er alles tun will für ihn. Aber es ging in die Hose und er schämte sich zutiefst. Wie siehst du dein Gewordensein? Wie siehst du dich selbst? Das größte Hindernis, uns von Gott lieben zu lassen, sind wir uns selber, nicht die anderen. Stell's, wie wir uns selber sehen, aus welchem Blickwinkel wir uns sehen. Letztendlich ist es unsere Scham, die uns hindert, uns von Gott anschauen zu lassen. Unsere eigene Scham ist es. Wenn wir uns schämen, wie wir sind, deswegen glauben wir nicht, dass Gott uns wirklich liebt. Glauben wir auch nicht, dass einer von uns, dass wir uns gegenseitig lieben könnten. Weil wir uns schämen, weil wir uns nur anschauen. Unsere Unzulänglichkeit.
Aber Jesus starb nicht für deine Schuld, nur für deine Schuld am Kreuz. Nein, er starb für deine Scham. Genau für diese Scham starb er am Kreuz. Er will dir diese Scham nehmen. Er will dir begegnen und begegnet dir am Kreuz ganz persönlich mit seiner Liebe. Das ist sein größter Liebesbeweis für dich. Alle Scham hat er auf sich genommen. Dein Weg ist, sei ehrlich mit Jesus. Sag ihm, was in deinem Herzen vorgeht, wie es dir geht. Begegne ihm in deiner tiefsten Scham und sag ihm, was deine Scham auslöst. Sag ihm das. Sag ihm ganz ehrlich, so ist es. Das ist die Wahrheit, Jesus. So lebe ich. Ich bin in dem und dem gefangen. Ich bin in dem und dem schuldig geworden. Ich bin so gerade. So lebe ich. Ja, das ist die Wahrheit, Jesus. Und ich will mich jetzt von dir, Jesus, lieben lassen. Ich will diese Gnade und diese Gnade von dir empfangen und sagen, Jesus, ich nehme das an von dir, dass du mich liebst. Das kann sehr schmerzhaft sein und ist ein Prozess, durch den wir da manchmal vielleicht auch gehen, aber ist zutiefst heilsam. Und ich möchte aber auch empfehlen, diese Prozesse nicht allein zu gehen, sondern jemanden zu suchen, der mit dir geht, der dich seelsorgerlich auch begleiten kann. Jesus spricht zu dir und sagt, ich liebe dich. Ich bin es, der dich heiligt. Und ich befähige dich, durch die Kraft meines Geistes in dieser Welt befreit zu leben und dich selbst zu lieben. Und damit wirst du andere lieben können. Amen.